Ethik 22.
Aha.
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 Libanon versinkt in der Flüchtlingskrise. Der kaputte Staat kann das nicht stemmen. Krieg in Nahost. Israel greift erstmals im Nordlibanon an. Explodierte Pager im Libanon. Spur führt zu mysteriöser Firma in Zürich. Herzlich begrüße ich Sie zu Radio Einfluss, unserem sozialethischen Gespräch. Heute zu Was bewegt die Menschen im Libanon? Ich bin Thomas Wallimann von Ethik 22 und unser Gast heute ist Nabi Yamin. Nabi Yamin ist Gründer von Solidarité Liban Suisse, langjähriger Lehrer für Französisch am Collegium St. Fidelis in Stans und noch heute eng mit seiner Heimat verbunden, wo er aufgewachsen ist. Nabi, herzlich willkommen heute Abend. Wie geht es dir heute?
Ja, guten Abend, Thomas. Mir geht's gut. Aber du weißt, in mich selber, tief in mich, ist dieses Gewicht und was das passiert in meiner Geburtsheimat. Und das ist, ich glaube, menschlich.
Wie bist du heute noch mit dem Libanon verbunden? Was bewegt dich am meisten, wenn du die Nachrichten hörst?
Ja, das ist, was bewegt mich, ich muss sagen, das ist so die lange Zeit, von diesen Elend, von diesen Leiden, die ungerecht sind von meiner ersten Heimat. 1948 hat diese Tragödie angefangen. Ich war ein paar Jahre alt. Ich habe gedacht, das ist ein Albtraum. Das wird vielleicht ein paar Stunden dauern. Und diese Wiederholung von diesem Elend ist für mich, ich muss so sagen, manchmal sehr schwer zu verstehen und sehr schwer zu ordnen.
Ja, und was hast du den Eindruck, wenn du das über diese vielen Jahre beobachtest, was sind Faktoren, die zu diesem Elend beitragen? Warum ist dieses Elend so groß?
Ja, das ist immer, weißt du, Thomas, subjektiv, was ich sage, mit meiner eigenen Beleuchtung über die ganze Geschichte. Ich bin überzeugt, vielleicht einige Zuhörer wissen viel mehr als ich über die Geschichte. Aber was für mich sehr gravierend ist, dass die Ungerechtigkeit in meiner ersten Heimat ist nie, schwimmt in dans l'impunité. Das gibt keine Folge für die Leute, die verantwortlich sind, für die Leiden, die die haben verursacht, dass sie könnten vor die Gerechtigkeit stehen und sagen, ich fühle mich verantwortlich. Diese Akten von Gewalt sind häufig interpretiert von denjenigen, die das tun, als Heroismus, als eine Antwort für einen Appell, die kann ich persönlich nicht verstehen. Das ist in dem Unterbewusstsein, zum Beispiel, wenn man sagt, Märtyrer oder Heroismus und so weiter, unschuldige Leute zu töten.
Und was das denkst du, diese,
ja,
wenn ich schnell hier rein fragen darf, diese Straflosigkeit, von der du sagst, die über diese viele Zeit jetzt du beobachtest, woher kommt das?
Das kommt von verschiedenen Quellen, wie ich sage, die Wurzel. Und dieses Elend ist so, dass die Libanon, ich rede immer von meiner Heimat, der Fokus ist Libanon. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich nur eine, die Schweiz ist vielmal größer als Libanon. Vielmal größer von Fläche her.
Ja.
Jetzt, Frankreich ist 14-mal größer, 55-mal größer als Libanon. Ich mache keinen Geografiekurs jetzt. Ich sage nur, dass wir verstehen, zum Beispiel Ägypten ist 100-mal größer als Libanon. Und ja, ich komme dazu, warum ich rede das. Dann, Libanon ist eine Oasis im Nahen Osten. Vor dem Krieg 1975, das war ungefähr 78% Christen. Heute sind sie ungefähr 32%. Dann das heißt, diese Kohabitation, Zusammenleben, hat nicht funktioniert. Der Eindruck politische, ideologische Einfluss von außen rund um Libanon haben Libanon in ein riesiges Loch und hat keine Stimme mehr.
Ja.
Zum Beispiel Iran. Iran ist 165 Mal größer als Libanon. Saudi-Arabien 215 Mal. Was ist Libanon? Ein Korn Sand?
Ja, aber du hast auch, weißt du, diese Leute, die nicht zur Verantwortung gezogen werden, wer ist das im Libanon? Welche Menschen sind das, die man zur Verantwortung ziehen sollte und die da straffrei ausgehen, wie du das sagst?
Jawohl. Weißt du, das ist immer ein wenig, ich sage nicht gefährlich in der Politik, wie die Resonanz ist da. Ich gebe dir ein Beispiel. Unser erster Premierminister Rafik Hariri wurde ermordet mit über 40-50 Leuten in einem riesigen Attentat in Beirut.
Ja.
Weil er wollte nicht die Politik von der Dynastie Assad in Syrien folgen. Und der jetzige Präsident hat ihm vermahnt, es wird dir teuer kosten.
Ja.
Weg von Damaskus, ein paar Stunden, kurz danach, ist ein riesiges Attentat in Beirut. Dann, die ganze Welt weiß, wer hat dieses Attentat gemacht.
Ja.
Aber seit jetzt wie vielen Jahren, wo sind die Folgen? Jetzt. Ja. Zum Beispiel, zweites Beispiel, die kriminelle Explosion im Hafen von Beirut. Jetzt ist bestätigt, wurde verursacht von Hassan Nasrallah, von Hezbollah. Ja, niemand könnte jemand im Libanon einmal Andeutungen machen, warum sie, Hezbollah, hat diese Explosion gemacht? Niemand.
Ja.
Das sind nur zwei Beispiele.
Warum denkst du, ist dieses kleine Land jetzt so ein Spielball für diese großen Mächte? Warum ist das so?
Weil Libanon, weißt du, das ist ein Spiegel kulturell für Occident. Das heißt, Beirut war vor 1975, der Anfang vom Krieg, Paris, das Nahe Osten. Und das ist nicht verständlich für gewisse Ideologien rundum, darum habe ich dir gesagt, erzählt, die Größe von den Städten, die sind rundum.
Ja.
Weil das passt nicht immer, was passiert in die Freiheit von Journalismus, von Künstler in Beirut, hat nicht immer sehr gefallen an gewisse Lieder in die Ideologie in nachbaren Land.
Ja.
Darum Libanon ist Opfer von seinem eigenen Erfolg auf kultureller Ebene, Freiheit, Zusammenleben. Vergessen wir nicht, in Libanon sind 18 Ethnien, die zusammenleben. Wie ist das möglich in einem Land, das ist ein Viertel von der Fläche von der Schweiz?
Und wie hast du das erfahren, als du jung warst, dieses Zusammenleben von so vielen Ethnien?
Ich muss so sagen, das ist eine sehr gute Frage, Thomas. Ja, das wirkt heilend für mich, für meine Jugend. In die Schule, in meinem Dorf, in Bekaa-Ebene, das ist neben die syrische Grenze, wir haben die Kirche und die Moschee nebeneinander. Talabaya, Martyrendorf.
Ja.
Wir haben gelebt, ich habe in die Schule gegangen, Ali war rechts, Muhammad links.
Ja.
Ich habe Ramadan mit meinen Freunden gemacht. Die haben die Osterwoche mit uns gelebt. Wir waren bei der Hochzeit, bei der Beerdigung, emotional teilgenommen, bis 1958, das war 1956, die Kanal-Suez-Krieg mit Nasser von Ägypten.
Ja.
Und dieser Präsident wollte die Panarabismus wiederherstellen, hat die Bürgerkrieg konfessionell eingesündet.
ja.
Das heißt,
die Machtkämpfe wurden plötzlich konfessionell gefärbt.
Absolut. Das ist wichtig. Das ist die Elend von Libanon.
Und ist diese Vielfalt heute noch vorhanden im Libanon?
Ja, Vielfalt. Ich meine, was hat mich richtig wehgetan? Ich habe zum Beispiel andere Flüchtlinge, die im Libanon waren, wunderbar aufgenommen. Die haben sich beteiligt an die an verschiedenen Aspekten von auch die Wirtschaft. Zum Beispiel die Armenier. Ja. Habe ich gar nicht gewusst. Warum sind diese Massaker, le Génocide Arménien?
Ja.
Bis jetzt, Türkei sagt, wir wissen nichts davon. 1.500.000 Märtyrer. Die ganze Welt weiß das. Und nach Türkei möchte in Europa hineinkommen. Ich bin nicht gegen das. Ich sage nur zuerst, wo ist die Gerechtigkeit? Ja. Wo ist die Arbeit von Le Travail de la Mémoire? Es gibt so viele Millionen von Martyrer, die sind noch krank, Trauma. Die möchten einfach ihre Martyrer beerdigen. Und der Täter sagt, wir wissen nichts davon.
Ja, ja.
Die Kurden, wir haben eine große Gemeinde, die Kurden im Libanon.
Ja.
Und so weiter.
Jetzt hast du ja eine Organisation gegründet, die heißt Solidarität Libanon-Schweiz. Was macht ihr?
Das ist eine gute Frage. Diese kleine Verein wurde dann im Kollegium St. Iselis gegründet mit Schülern, Studenten. Die haben realisiert, welche Gnade wir haben hier in der Schweiz. Wir leben in Frieden. In Gerechtigkeit. Und die haben Kameraden in Libanon, die leben unter die Bomben. Vor allem jetzt, ich muss nicht deutlicher sein. Schulen sind bombardiert, geschlossen und so weiter. Dann die haben sehr schnell realisiert und die haben diese Chance gepackt, einfach ein Zeichen von Solidarität. Was wir machen, wir haben zuerst angefangen, eine Art Patenschaft mit Kollegium St. Fidelis in Stans und Collège des Apôtres in Libanon, 2500 Studenten, die waren bombardiert, gestohlen, verbrannt. Und wir haben mit Bescheidenheit viel im Sinn. Was ich möchte noch sagen, Libanon hat nur ein Patrimoine, ein Schatz, Bildung.
Mhm.
Wir haben sehr schöne Schulen, Kollegium, Universitäten, Klinik gehabt.
Mhm.
Und dann, wir haben gedacht, wir müssen unbedingt diese Patrimoine helfen. Wir haben die erste Kreisbildung, das heißt Schulstipendien im Dienst des Friedens im Libanon. Ja. Am Schulbank, die verschiedenen Ethnien, dass sie könnten zusammenleben im Respekt. Und was ist unser Gedächtnis? Gemeinsame Gedächtnis. Das ist das erste Ziel. Die zweite, Entschuldigung, Achse ist Spiritualität und Frieden.
Das ist etwas anderes. Das musst du jetzt ein bisschen erklären, wie diese zweite Achse, also auch wie das mit dem Frieden zusammenhängt. Wie verstehst du das?
Ja, weißt du, ich habe gerade angedeutet, die größte Elend bei uns ist die Konfession, die Glaube. Denn die Glaube wird eine Ideologie im Dienst von Macht, von Gewalt. Dann, das ist für mich persönlich ist nicht mehr die Glaube, das ist eine Instrumentalisation de la Spiritualité. Und wir haben gesucht, wer könnte sein als Friedensstifter? Und es hat sich richtig bewiesen, wir haben Bruder Klaus entdeckt, 15. Jahrhundert, ähnliche Geschichte von Elend und Trennung von wie Libanon heute, 20. Jahrhundert bis heute. Dann wir haben diese Brüder Klaus genommen, zusammen mit Heilige Scherbel in Libanon und 19. Jahrhundert, weil er hat auch im 19. Jahrhundert, die Massaker von den Christen im Libanon, genau die gleiche Botschaft wie Bruder Klaus. Das ja. heißt, was ist die Antwort für Krieg? Die hat mit der Ideologie von Menschen wenig zu tun, weil die Ideologie von Menschen, man schaut die UNO jetzt, was sie kann die UNO machen gegen im Krieg von Ukraine, ist so unmächtig. Dann ja. Friede ist allweg in Gott, weil Gott ist der Friede. Das ist unser Motto für Friede.
Und wie macht ihr das?
Wir machen das ganz konkret, diese hin und her zwischen die zwei Kreis, Bildung und Spiritualität und Friede, ist eine gegenseitige Ernährung. Das heißt, am Schulbank, was ist die Geschichte? Die wahre Geschichte, was ist da passiert? Wie könnte man lernen, Friede zusammen, Verzeihung und vor allem Heilung? Ist die Heilung wie man sagt, möglich nur mit dem menschlichen Wissen, Psychotherapie, Psychiatrie, oder gibt es ein Zusammensein, die ich nenne Gebet?
Und weißt du das, wie hilft das jetzt deinen Freundinnen und Freunden im Libanon in dieser schwierigen Zeit? Hast du Nachrichten, wie sie jetzt diese Spiritualität leben, wie sie das machen?
Weißt du, das ist ganz interessant. Wir haben immer Freunde, weißt du, seit 36 Jahren, 1988, Solidarität Libanon Schweiz wurde gegründet. Und wir haben immer gedacht, das Beste ist le témoin oculaire, Augenzeuge, bitte geht nach Libanon. Es gibt ja. hunderte von Freunden, die waren dort. Und das ist immer die gleiche Botschaft. Die Kirchen sind voll. Kinder, alte Leute, Behinderte. Wie sie beten, das ist ein Geheimnis.
Ja.
Ich meine, du weißt selber als Theolog, ich möchte nicht die Chirurgie von Beten jetzt machen. Ich glaube, ich bin überzeugt, dass Gott betet in diese Leute, weil sie widmen Zeit und die haben Hoffnung in diese Zusammenbeten.
Diese Hoffnung ist ja ein wichtiger Punkt jeweils in der spirituellen Praxis. Was hast du für einen Eindruck, wie diese Spiritualität auch einen Einfluss hat auf die politische Zukunft von Libanon?
Ja, weißt du, ich glaube immer an Wunder. Das ist ein wenig meine Naivität. Ich habe das in meine erste Heimat geerbt von meiner Mami. Ich muss ehrlich sagen, nicht an die Wunder, die kommen von den Menschen. Sind nie gratis. Das heißt, weißt du, Libanon ist geweiht an Mutter Gottes. Und Mutter Gottes ist sehr respektiert von unseren Brüdern und Schwestern, Muslime. Ich sage dir, Thomas, ich mache einen großen Unterschied zwischen Islam und Muslime.
Ja.
Die Ideologie und die Person. Du weißt sehr, was ich meine mit dem.
Ja.
Sehr viele Muslime, die richtig, man kann beten lernen mit dem, die sind gegen jeden Art von Gewalt und Macht. Aber sie haben keine Stimme. Und das ist traurig. Darum sage ich, die Wunder, die ich erwarte, ist, wenn, vielleicht das ist wichtig, dass ich das so sage, Solidarité Liban Suisse engagiert sich für ein Ziel, zwei Staaten, Palästina und Israel. Weil Juden und Palästinenser, ich wiederhole, das ist unsere tiefe Glaube und Überzeugung vom Geschichte her, darum sage ich, dass die Geschichte ist sehr wichtig. La mémoire collective. La mémoire collective. Die Israeli, die Juden und die Palästinenser, sie sind nicht Nachbar. Die sind Brüder.
Mhm.
Brüder. Und was wir probieren in unsere Friedenslager, in unsere thematische Blockwoche, Theater, Kunst und Sport, das immer das zu wiederholen, wir müssen alle zusammenarbeiten für dieses Ziel, für diese Hoffnung. Zwei Staaten. Israel und Palästina. Und dann, das ist ein wenig, weißt du, ich bin emotional jetzt, dann ich bin überzeugt, Nahe Osten wird ein Paradies, ein Garten. Weil die beiden Volk sind so intelligent, so fähig. Aber sie setzen alle ihre Intelligenz jetzt in Gewalt.
Und hast du etwas gehört, was die Menschen im Libanon jetzt konkret auch tun in diese Richtung? Weißt du, hast du Erfahrungen?
Das ist, ja, ich habe Erfahrungen. Ich habe Erfahrungen. Weißt du, ich habe eine kleine Anekdote von beiden Seiten. In Libanon, es gibt eine Journalistin, Schriftstellerin, die hat ein Interview gegeben, jetzt für eine Journalistin von Frankreich. Die Frage war, wie habt ihr jetzt seit 30 Jahren im Libanon mit Hezbollah überlebt? Die sagte, Madame, im Privatgespräch zu Hause, wir dürften nie das Wort Hezbollah sagen. Das heißt, die Libanesen waren espioniert. Aha. Dann kommt rechtlich der Druck. Und jetzt ist die Zunge, wie man sagt, se libère. Die fangen an zu reden und die Vergangenheit.
Ja.
Und dieser Druck von Hezbollah. Und nicht nur die Christen, alle Konfessionen, Orthodoxen, Maroniten, Greek-Katholik, Melkit, auch die Sunniten. Weil du weißt, Hezbollah ist Schiiten. Das ist noch ein anderes Thema.
Ja. Schau, log, jetzt haben wir eine Frage im Chat gekriegt von Maria Ackermann. Sie fragt, wie kann das Gebet zur Stimme werden, die gehört wird und einen Einfluss zur Reduktion von Gewalt haben könnte?
Ja, das ist eine sehr, sehr starke Frage. Ich muss ehrlich sagen, wir sind nicht Spezialist in Theologie, in Solidarität Libanon-Schweiz. Man muss aufpassen. Was wir haben gelernt von unseren Friedenspatronen, zum Beispiel, ihr weißt viel besser über den Bruder Klaus, aber ich sage ein wenig von Heilige Charbel. Er war ein außerordentlicher Theologe, viel geschrieben. Er hat alles verlassen, loslassen. Er war in die Stille, in seine Einsiedelei 20 Jahre. Interessant, genau wie Bruder Klaus. Und sehr viele kamen zu ihm in die Einsiedelei. Er hat seine Übernahme, der lebendige Heilig, le Saint Vivant. Vater, er war Priester. Vater Charbel, warum kannst du nicht beten, dass die Massaker in Beirut und überall auf dem Strand, die Christen und so. Er hat gedreht und sagt, ihr betet nicht genug. Adieu. Das war seine Antwort. Dann kommen wir zum Bruder Klaus. Wie kann er das machen? 10 Kinder, 20 Jahre im Stille. Dann, wir haben gelernt, dass eigentlich nicht Bruder Klaus hat gebetet, nicht Heilige Charbel hat gebetet. Vielleicht Jesus, Mutter Gottes, hat durch diese beiden Einsiedler gebetet.
Also das heißt, für uns konkret, was bedeutet das jetzt für dich ganz konkret in deinem Alltag denn?
Entschuldigung, die letzte Worte habe ich nicht verstanden.
In deinem Alltag, also was bedeutet das für dich jetzt ganz konkret, wie du lebst heute?
Ja, das ist, du gehst in meinen Geheimgarten, aber weißt du, man muss nicht schämen. Ich muss ehrlich sagen, es gibt sehr viele Interviews mit Kunstleuten, Maler, Musiker, und ich merke sie, ils tournent autour du pot. Sie glauben, ja. Sie beten, aber sie schämen sich darüber zu sagen, durchzureden. Ja. Ich habe in meinem Leben hier dreimal, ich lebe in der Schweiz seit 1962, drei große Künstler haben gesagt, Madame, an die Journalisten, ich bete, je prie tous les jours.
Ja.
Ich habe gesagt, das ist mutig. Dann, jetzt mit Bescheidenheit, Thomas, ich glaube wie du, wenn es gibt keinen Sauerstoff mehr im Hals, ich sinke in eine ganz bescheidene Stille und Gebet.
Also es ist das kontemplative Gebet, das du in diesem Sinne auch denkst, kann sehr gut helfen.
Weißt du, ich muss dir ehrlich sagen, als Laie, diese dauernde Kriege, die Reihe von Kriegen in meine erste Heimat, wir waren 12 Kinder. Ich habe 14 Kameraden, die wurden erschossen am Sonntag. Wie gehe ich das mit? Wie mache ich das? Dann,
ja.
Ich habe mit der Zeit la prière du cœur. Es braucht nicht sehr viel Zeit, sehr viele Formeln. Einfach Zeit widmen an Jesus.
Ja. Jetzt ist es ja so, auch wenn wir diese großen Religionsgründer Jesus und Mohammed anschauen, die haben ja konkret mit den Menschen gelebt und etwas für sie gemacht. Welche Nöte, also welche Bedürfnisse siehst du, haben die Menschen im Libanon heute am stärksten, um ihr Land zurückzugewinnen?
Ja, weißt du, Libanon war richtig geprägt von Freiheit, Respekt, Zusammenleben. Ich komme zurück zu diesem, der Papst, der heilige Papst Johannes Paul II. War in Libanon, hat diesen unglaublichen Satz gesagt. Und ich bin immer am Studieren, was heißt das? Er hat gesagt, Libanon ist nicht ein Land. Das ist eine Botschaft. Voilà.
Und was für, genau, was für eine Botschaft, denkst du, hat er gemeint?
Genau. Was ist eine Botschaft? Das heißt, jetzt mit Bescheidenheit. Du hast gesehen, Libanon ist sehr klein. Aber Libanon ist eine Bindestrich zwischen Orient und Okzident. Libanon ist noch eine Vor-, c'est un rempart für Europa, die ist erberühmt von die les valeurs judéo-chrétiennes. Aber Europa ist am Verlieren diese Werte. Libanon hängt noch, die Christen vom Libanon hängen noch an diese Werte, die macht sie frei gegenüber dem Schicksal, das darf dir so sagen, Libanon, die Libanese haben nicht Angst vom Tod. Das ist eine unglaubliche Tugend.
Mhm.
Ich weiß zum Beispiel, wenn ich bin in 1991 bin ich nach Libanon mit Pater Bruno für die Dia-Show, für unseren kleinen Verein. Ich war nie mehr gewesen seit 17 Jahren. Alle die Kriegszeit. Und meine Schwester Adele sagte, ja, weißt du, wenn es ging, meine Kinder, 4 Kinder in die Schule war wieder offen, ich habe die am Morgen begleitet, geküsst und ich habe sie gesagt, vielleicht wir sehen uns nicht am Mittag und auch nicht am Abend. Vielleicht. Aber wir sehen uns oben.
Genau. Und jetzt ist fast die Zeit um und ich habe noch eine ganz konkrete letzte Frage. Welche konkreten politischen Schritte sind denn jetzt nötig, damit man Freiheit und Respekt wieder leben kann im Libanon? Welche politischen Schritte sind nötig?
Ja. Ich meine, die UNO, die kräftige Ausland, les gouvernements qui travaillent avec la justice dans le monde, vor allem Frankreich, die Schweiz, soll nicht schlafen, die sollen uns helfen. Die haben gemerkt, dass seit 30 Jahren Hezbollah hat alle Freiheit, alle Rechte. Die Regierung, wir haben Wahlen gehabt.
Mhm. Die Hezbollah hat blockiert. Und Wie denkst du, wie kann die Schweiz am besten helfen?
Die Schweiz kann helfen, immer mit dem Appell, von die internationale Recht und Menschenrechte. Wie eine Miliz, wie Hezbollah, kann die Regierung vom Libanon vernichten. Wir haben keine Regierung, wir haben keine Armee mehr. Wie ist das möglich? Warum? Die merken, ich meine, das ist sehr einfach, Entschuldigung, wenn Netanyahu sagt an die Libanon, wenn ihr nicht Libanon befreit von Hezbollah, es wird bei euch passieren wie in Gaza. Was heißt das? Ja. Was haben wir? Sind 100.000 Soldaten Hezbollah? Wir haben keine Armee. Mit welchen? Mit Blumen und Bleistift sollen wir? Verstehst du, das ist dieses Paradox. L'Occident qui se cache derrière ses responsabilités.
Das ja, macht die Verantwortung traurig. Die Verantwortung des Westens muss wahrgenommen werden. Und ich habe gehört, ja, wir müssen uns immer wieder in Erinnerung rufen, was Menschenrechte bedeuten und was ein Rechtsstaat bedeutet und darauf hinweisen und dies in die Welt hinaustragen und vor allem auch dann dafür gerade stehen. Das höre ich aus deiner Antwort.
Danke.
Ja, die Zeit ist um, es ging sehr schnell. Danke vielmals, Nabi Yamin, für deine Gedanken. Du lebst seit vielen Jahrzehnten in der Schweiz und bist nach wie vor eng verbunden mit deiner Heimat im Libanon, wo du aufgewachsen bist. Vielen Dank für deine weiterführenden Gedanken, die auch ein bisschen in die Tiefe und in den Hintergrund geführt haben. Ihnen danke ich.
Ich danke dir, Thomas. Ich habe mit Freude das gemacht. Natürlich, weißt du, das ist ein Labyrinth. In einer halben Stunde, es tut mir leid, ich bin nicht manchmal in die richtigen, die Wurzel gegangen,
aber wir haben das Labyrinth ein bisschen von oben betrachtet und dann sind das spannende Wege, die wir gegangen sind. Wie immer können wir ja nicht alles beantworten. Ich freue mich, wenn Sie am nächsten Mittwoch wieder dabei sind. Dann treffen wir uns auch wieder von 6:30 bis 7:00. Es geht auch weiter mit einem politischen Thema, nämlich dem Rechtsextremismus in Westeuropa. Unser Gast ist Hans Stutz, Journalist und seit vielen Jahren Beobachter dieser Entwicklungen. Und wie Nabi gesagt hat, wir haben nur einen kleinen bisschen diskutieren können. Hier geht es uns wie Sokrates. Er hat jeweils zu den Menschen auf dem Dorfplatz von Athen gesagt, wir haben gut diskutiert, wir haben lange nicht alle Antworten gefunden. Wir treffen uns wieder und diskutieren weiter. Vielen Dank und noch einen schönen Abend.
Ja, und dann ist das Gespräch noch ein bisschen weitergegangen.
Das Spannende ist ja tatsächlich, wie leben wir diese Spiritualität, damit sie auch politisch wirksam wird?
Weißt du, für mich, ich muss ehrlich sagen, du hast eine ganz wichtige Frage gestellt. Ich habe gelernt, in meine erste Heimat, diese Freiheit, effektiv über Gott und die Welt zu reden. Wir sind Körper und Seele. Das ist interessant. Ich sage dir ein Beispiel. Ich bin mit meinen beiden Töchtern im Libanon und das war eine Periode ruhig im Stadtzentrum Beirut. Die haben mit ihren Neffe, Nichte, auch Kameraden von Neffe, Nichte, die sind eine Coca-Cola trinken gehen im Zentrum von Beirut. Bist du noch da, Thomas?
Ja, ja, alles gut.
Ja. Und dann Sophie, die Jüngste, die ist 4 Jahre jünger als Anne, kommt zu mir und sagt, Papa, c'est incroyable. Ces jeunes de notre âge, die waren, weißt du, in dieser Zeit 14, 15, 16, Puberté. Die hat mir gesagt, c'est incroyable. Ces jeunes Libanais, tout d'un coup, parlent de Dieu, de la prière, de Jésus, de l'Église, du jeûne, fasten, comment ils vont organiser la semaine spirituelle, comme si nous, on parle de match de volleyball.
Also das heißt übersetzt, diese jungen Teenager reden über Gott, das Gebet, das Fasten, etwa so wie wir hier bei uns in der Schweiz über den Fußball und den Sport sprechen.
Genau. Und das macht die Kirchen Das heißt, diese neugierig, die Jungen sind neugierig, sie haben einen Vorgeschmack und sie möchten weiter essen. Darum, sie gehen zum Lernen, zum Diskutieren mit den Mönchen, mit den Priestern, mit dem, wie ist das, warum Tod, warum Leben. Und darum, ich habe gemerkt, das ist hier, wie ich habe erzählt, es gibt Journalisten und so, intellektuell, ich merke, das ist eine Resonanz des Univers spirituell. Aber sie sagen es nicht. Du musst raten. Und ich finde, das ist Verarmerung.
Ja, also du denkst, auch bei uns wäre diese Sehnsucht nach solchen Themen vorhanden, aber wir haben nicht den Mut, es anzusprechen.
Richtig. Ich finde, man sollte nicht nur Podium, Gespräch über Zucker in Coca-Cola oder ich weiß nicht, was Food, ist das zu viel, gesund oder nicht gesund. Du bist Muslime, okay, du lebst in der Schweiz, du bist Baha'i, du bist vom Tibet. Wie machst du das?
Ja.
Wie lebst du deine Glaube?
Und weißt du das, wie haben diese Begleiter dieser Jugendlichen, also diese Mönche oder diese Priester, diese Imame, wie haben das mit der politischen Realität damals verbunden?
Absolut. Absolut. Die haben, das ist ganz interessant, darum, ich sage dir, diese Freiheit, das ist für mich so traurig. Weißt du, 16, 17 Jahre Krieg im Libanon. 250.000 Tote. Ich lasse die Statistik auf die Seite. Es wurde verboten, in die Schulen die Geschichte. Warum das ist passiert? Niemand weiß. Warum das hat explodiert? Was war die Zielsetzung? Es war verboten. Weil jede Partei wollte seine eigene Ideologie schützen. Nicht, dass die Gerechtigkeit... Entschuldigung, was ich meine. Die wollten sich nicht explodieren lassen vor die Gerechtigkeit.
Und hast du den Eindruck, diese Priester damals, also als du dort warst oder als das früher der Fall war, die haben dann stärker auch diese Themen, also zum Beispiel Geschichte, thematisiert in den Gesprächen mit den Jugendlichen?
Natürlich. Natürlich. Und seit diesem Krieg 1975, darum, weißt du, die Palästinenser, warum habe ich dir diese Geografie-Statistik gesagt? Warum? Ich gebe dir ein Beispiel. Ägypten hat mit Gaza gemeinsame Grenze, oder?
Ja.
Sag mir eines, warum an diese Grenze, an diese Tor, die geht nach Ägypten, kein einziger Palästinenser, Flüchtling, darf in Ägypten kommen. Warum nicht? Die sind bombardiert von der israelischen Armee. Weil die ägyptische Armee sagt, wir möchten nicht erleben, was in Libanon passiert. Wir möchten nicht erleben, was ist in Gaza. Sie werden genau in einigen Jahren die gleiche Strategie, Tunnel und alles unter die Spitäle, unter die Schulen, mit der Idee, wir befreien Israel. Wir zerstören Israel. Und sie sind nicht mehr glaubwürdig. Mit dem Krieg, das ist die Botschaft, Thomas.
Ja, ja.
Alle Golfländer, die sagen kein Wort, was da passiert jetzt im Libanon und in Gaza. Hände weg.
Ja, warum? Kannst du mir nochmal sagen, wie siehst du diesen Zusammenhang, also was im Libanon passiert und warum man sich dann zurückhält? Wovon haben diese Länder Angst?
Die haben Angst, das ist ganz, Entschuldigung, ich meine, das ist ein 1948 Libanon befreit von dem französischen Mandat, Gründung von Israel. Die kommen 500.000 Flüchtlinge, Palästinenser in Libanon. Wir haben wir alle Flüchtlinge, Kurden, Armenier, wir haben die aufgenommen. Die haben sich engagiert. Die werden nie Waffen tragen. Die werden nie gegen Israel Gewalt üben, weil wir möchten nicht Opfer sein. Die haben alles unterschrieben. Und die haben Libanon zu einem Arsenal, genau wie in Gaza.
Also das heißt, es gibt Kräfte, ich nenne jetzt das mal so, die rund um Israel herum die palästinensische Bevölkerung oder auch die Flüchtlinge benutzt haben, um, du hast das Wort Aufrüstung, also Arsenal, also Waffenlager, gebraucht, um dann von dort her gegen Israel zu kämpfen.
Genau. Das heißt, weißt du, das ist genau jetzt mit diesen vier Milizien, die, sagen wir, für die Lacoste-Palästinien kämpfen.
Ja, die Sache der Palästinenser.
Hamas, Hezbollah und Jenin und die Houthi in Jemen. Aber alle diese vier Milizien, von wem sind sie bewaffnet, trainiert, bezahlt? Ich bin die arabischen Länder.
Also Iran. Nicht, oder?
Du meinst nicht? Nein, nicht. Ja. Sind vom Iran.
Ja, und warum, also wie erklärst du dir das, dass der Iran das macht? Ist ja auch ein Arab, also ist auch ein muslimisches Land, hat das auch damit zu tun?
Das ist genau jetzt, Entschuldigung. Es gab eine Phase, die Lacoste-Palästinien 1948 bis ungefähr für 30 Jahre. Hezbollah ist in Libanon mit Hassan Nasrallah seit 30 Jahren, haben Libanon kontrolliert. Bis vor 30 Jahren, Lacoste-Palästinien war einfach der Wunsch von zwei Städten, nie der Vernichtung von Israel.
Ja.
Dann Iran, Schiiten, Lieder. Das ist immer diese Wunde zwischen Schiiten und Sunniten. Möchte zeigen an diese Mächte, die haben bis jetzt unterstützt Lacoste-Palästinien, L'Autorité Palästinien, von Arafat bis jetzt Abbas. Vous avez échoué.
Sie haben versagt, oder?
Versagt. Und jetzt, es geht um eine richtige Kampagne, radikal Vernichtung von Israel.
Also das heißt, es gibt ein politisches Interesse, das auf iranischer Seite ist, das diese Kräfte auch braucht, wie du das gesagt hast, instrumentalisiert. Wie hat dann aber am Schluss Hisbollah im Libanon diese Macht erhalten? Wie haben die das gemacht?
Ja, das ist, Entschuldigung, ich lächle, das ist Traurigkeit, das Tristes. Weißt du, Syrien, unser Nachbar vom Nord und Ost, ist le bras prolongé de l'Iran. Das ist die gleiche, sagen wir, Ideologie, Schiiten.
Also Syrien als verlängerter Arm des Iran. He?
Genau.
Und jetzt, was ist passiert?
Das ist passiert, das ist Syrien trainiert, bewaffnet, bezahlt mit dem Geld vom Iran Hezbollah. Weil Syrien kontrolliert Libanon immer noch. Vergiss das nicht, wir haben über 2 Millionen syrische Flüchtlinge.
Ja.
Seit die arabische Frühling, das ist nicht Frühling, die Hölle.
Ja, ja, genau.
Ja. Und dass die Strategie von Israel jetzt, mit dieser Mobilisation, das weiß ich nicht, die haben Hamas fast reduziert, geschwächt. Die haben Hezbollah, du hast selber angedeutet.
Ja, ja.
Und jetzt, die haben angefangen, Damaskus zu bombardieren.
Genau, aber Aber was denkst du, warum hat der libanesische Staat, ich sage jetzt mal, was hat die Hisbollah gemacht, damit sie diesen Staat so übernehmen konnte? Woran liegt das?
Ja, weißt du, Entschuldigung, das ist so traurig, aber auch wir gehen wieder in die Wurzeln. Die erste Sache ist la Banque Centrale, Inflation.
Ja.
Da hat die, wenn du hast die Leute, quand tu appauvris la population.
Also du machst die Leute arm, hä?
Arm? Die haben kein Geld mehr. Ich sage dir ein Beispiel. Ich meine, ich bin immer, das ist figurativ, man spricht wie eine, das hat keinen Sinn.
Ja.
Vor 1975, ein libanesischer Pfund war eine Schweizer Franc.
Ja.
Oder ein Dollar. Okay? Nachher, von 75 bis ungefähr 2019, ungefähr, war 1500 libanesische Pfund für ein Dollar, für ein Franc.
Genau, du hast eine große Entwertung der Währung, oder?
Jawohl. 2019, ich war im Libanon. Manifestation, Demonstration, etc., etc., etc. Die Hezbollah hat alles kaputt gemacht, die Wahlen auch. Und dann kam in 2020, darum habe ich gesagt, kriminelle Explosion, das war die richtige Lungen von Libanon, ja, für diese Kornkammer und alles. Dann ist jetzt ein Dollar oder ein Schweizer Franc ist über 130.000 libanesische Pfund.
Also das heißt, weißt du, ich versuche noch zu verstehen,
ja,
wie eine Organisation wie die Hisbollah den Staat, ich sage es mal, übernehmen kann. Also haben sie die Wahlen dann gewonnen oder haben sie einfach die Leute bedroht oder haben sie zu viel Geld oder haben sie die Wirtschaft übernommen?
Look, ich nehme kein Risiko, aber ich sage dir, Hezbollah ist eine von der gefährlichsten Organisation mit Drogenhandel international.
Also das heißt, es gibt
ich diese illegalen... Antwort gegeben, oder?
Ja, das ist...
Und Heroin und Kokain, auch in den ganzen Markt in Europa, das weißt du besser, du musst an Frankreich anschauen, sogar Lausanne. Schau Lausanne, was passiert in die Straßen. Ich war dort für 2 Wochen. Wir müssen nicht über das Ausland reden. Als Dolmetscher, ich darf gewisse Sachen für mich behalten.
Ja, nein, du musst nicht erzählen, was du nicht darfst.
Genau. Dann, ich sage, wenn wir sagen rundum, parler autour du pot, das ist wieder die falsche Wirklichkeit.
Ja, genau.
Mann, Hezbollah hat la Banque Centrale du Liban gestohlen. Alle Reserven.
Ja.
Die Inflation, das kommt nicht von irgendwann, von den Wolken.
Ja.
Das war verursacht, dass das Volk, Libanon-Volk, ist absolut unter der Armutgrenze.
Also das würde ja heißen, jetzt einfach so, wenn ich dir zuhöre, dann ist das vielleicht nicht nur schlecht oder gar nicht so schlecht, wenn jetzt die Hisbollah-Führung ausgelöscht wird.
Absolut. Ich muss dir ehrlich sagen, nicht wieder le langage diplomatique. Das wäre von Gerechtigkeit her, Thomas, die Lösung. Das ist unmöglich. Unmöglich, dass eine Miliz, die ist finanziert von Ausland, kann ein Land, die über 8000 Jahre Geschichte vernichten. Wo gehen wir?
Ja. Aber das heißt, man müsste ja jetzt versuchen, diesen Libanon wieder aufzubauen.
Richtig.
Und wer soll das tun?
Weißt du, ich muss dir ehrlich sagen, die UNO, die UNRWA, UNICEF,
ja.
das ist sehr schön, dass sie sagen, ja, geht nur im Libanon, die Flüchtlinge. Wer hilft uns, unsere Verfassung zu respektieren? Wir brauchen Täter, wir brauchen Schutzengel, wir brauchen Gerechtigkeit und wir lassen Libanon einfach sterben.
Und warum macht der, beispielsweise, warum macht der Westen das? Warum lässt der Westen Libanon sterben? In deinen Worten.
Ich vermute, weißt du, das ist meine Interpretation. Die Fokus ist natürlich auch von Geschichte her, vom Gedächtnis und seelische Wunden. Wir möchten die Chance geben, dass das jüdische Volk, Opfer von der Shoah, verursacht in Europa, wir möchten sie diese Chance geben zum Überleben. Das ist absolut richtig.
Ja.
Darum habe ich gedacht, unser kleiner Verein betet für das.
Ja, ja.
Aber bitte, der zweite Teil, wo ist die? Und Palästina, solange dass die Palästinenser sind im Libanon, dann ihr seid ruhig hier.
Ja. Und wo siehst du, wo sind die künftigen Leader, die künftigen Führungsleute für einen neuen Libanon? Wo leben die? Sind die
weißt
dort?
Du,
oder?
Ich sage dir so, Thomas, wenn du bist bedroht mit deinen Kindern, deiner Familie, deinen Eltern, ich glaube, es gibt die Priorität vom Ethik her. Du bist Spezialist in Ethik. Du möchtest deine Familie schützen.
Ja, ja.
Ja, warum 20% von unserem Corps Medical, wir haben die beste Chirurgen, die beste Professorin in Medizin, Klinik, die haben Libanon verlassen. Warum?
Ja.
220.000, man rechnet ungefähr, junge Diplomierte, haben das Boot genommen, Mittelmeer, Flüchtlinge. Warum? Weil die haben, sind bedroht. Wir haben Angst.
Aber könnte es sein, dass durch die Entmachtung der Hisbollah vielleicht wieder ein Raum entsteht, dass Leute im Libanon stärker werden, die eine andere Form von Staat wollen?
Absolut. Darum sage ich so, ist, dass die Wahlen waren dort. Wir haben eine neue Generation, Leute ausgebildet, diplomiert, die möchten diese neue Seite schreiben, zusammenleben, Respekt und alles, aber die sind vernichtet von Hezbollah.
Ja.
Man muss sie die Chance geben, dass die Kinder einfach frei sich setzen im Parlament und reden. Wenn die sind entfernt und massakriert oder in die Gefängnis verfolgt.
Ja, ja. Also für mich heißt ja das...
Thomas, wir reden jetzt nur du und ich. Oder alle
Leute. Die Leute hören uns alle noch zu. Wir sind immer noch 12 Personen, die uns zuhören.
Ach so, ich habe gar nicht gewusst, weil ich habe dir gesagt, weißt du, ich habe eine andere Abmachung, Entschuldigung.
Ja, ja, nein, wir müssen jetzt auch langsam zum Schluss kommen. Weißt du, was du uns sagst, oder, heißt ja für mich, wir müssen tatsächlich Sorge tragen in einer Demokratie, die funktioniert, zu den Menschen, die wir als Führungsleute ausbilden, zu jenen, die unseren Staat führen. Ja. Und wir müssen Sorge dazu tragen, dass wir für diese Errungenschaften, was wir erreicht haben, auch außerhalb unserer Grenzen Sorge tragen. Also ich höre ja da auch stark, dass wir auch andere stärken, die diese Ziele verfolgen. Und gleichzeitig, das nehme ich auch mit aus unserem Gespräch, all das geht nicht, ohne man hat eine, ich sage jetzt das mal in ziviler Sprache, tiefe Hoffnung. Wir würden untereinander sagen, eine spirituelle Verankerung irgendwo in einem Glauben, in einer Praxis, damit wir diese Hoffnung ja auch nähren können, also damit dann etwas entsteht daraus. Also das nehme ich mit aus dem Gespräch mit dir heute.
Danke, Thomas.
Was meinst du, was möchtest du uns als letzten Satz auf den Weg geben?
Letzten Satz, Entschuldigung. Ich danke euch alle für eure Interesse. Ich bin überrascht. Ich habe gedacht, wir sind nur wir zwei. Aber ich war, weißt du, ich habe keine Angst. Das heißt im Sinn, ich glaube, ich habe meine Wahrheit gesagt. Und das ist für mich wichtig. Befreiend. Was ich wollte dir sagen, nur, das ist keine Schmeichlerei oder Kompliment für die Schweiz. Noch eine Bemerkung für die Versammlung hier in Burgenstock. Ich bewundere unsere Politik von Ignacio Cassis. Ich kenne ihn persönlich nicht, nur zum Sagen. Er hat trotzdem gerufen, ein Appell, und das ist gratis. Es bringt keine Folge, Wirtschaft und so, aber nur für la conscience mondiale.
Für die weltweite Bewusstsein.
Reden wir miteinander. Das ist die Botschaft von der Schweiz. Warum nicht eine Birkenstock, der arme Libanon?
Das ist die Idee, die bringen wir doch in die Öffentlichkeit, eine Birkenstock-Konferenz für den Libanon.
Das wäre, Thomas, ich sage dir, in der Nähe von Bruder Klaus, wie du hast gemacht mit Schwester Sabine, diesen Lauf, Friedenslauf von Bruder Klaus. Weißt du, Libanon, ich bin überzeugt, diese Rappell kann die Herz ändern. Weil diese Leute werden nicht gleich schlafen. Das ist wichtig. Changer le cœur de ces gens.
Verändern wir die Herzen der Menschen, gell? Ja.
Maratsch, ich danke euch.
Das nehmen wir doch sehr gerne mit. Wir tragen alle dazu bei. Hey Nabi, ganz lieben Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen und austauschen können. Auch allen zu Hause wünsche ich einen schönen Abend. Vielen Dank.
Ich danke. Danke euch alle.
Ethik 22. Aha.